Herzlich willkommen zu New Work to Go, meine und eure New Work Podcast Reise rund um das Thema neues Arbeiten. Meine persönlichen Einblicke, Tipps und Tricks sowie Ansätze für Organisationen laden zum Inspirieren und Weiterdenken ein. Auf die Ohren, fertig, los! Eins ist klar, Entscheidungen treffen wir jede eine Menge am Tag. Genau genommen ca. 20.000 Stück pro Tag. Mit Entscheidungen versuchen wir zu trennen, zwischen Alternativen zu wählen. Jeden Tag aufs Neue ackert unser Gehirn und bearbeitet damit diese erstaunliche Anzahl von Entscheidungen. Es selektiert, lässt Bewegungen möglich werden und ja, uns sogar sprechen. Viele dieser Entscheidungen sind allerdings unbewusst. Bewusste Entscheidungen treffen? Puh, ich selbst bin ja meistens ein schneller Entscheider, würde ich sagen. Meistens, weil auch ich manchmal nicht gut entscheiden kann. Meistens sind das dann Entscheidungen, die mich ja sehr persönlich betreffen, die mir sehr wichtig sind. Weiß nicht, verändere ich mich dort oder bleibe ich lieber da, wo ich bin? Mich macht das dann ja je nach Entscheidung auch etwas kirre im Kopf manchmal. Es beschäftigt mich und ich bekomme es ja einfach nicht aus meinem Kopf raus, bis ich es nicht entschieden habe. In der heutigen Folge möchte ich also mit euch das Thema Entscheidungen näher betrachten und habe euch dazu meine persönlichen Tipps mitgebracht, um Entscheidungen einfacher treffen zu können, aber auch Wissen, das eben hilft zu verstehen, warum es überhaupt wichtig ist oder warum es wichtig sein kann, für sich gute Entscheidungen zu treffen. Und ja, auch für Organisationen gibt es in dieser Folge ein wenig Inspiration dazu, wie eigene Entscheidungsprozesse aussehen können, wie man daran arbeiten kann und warum auch das vielleicht sinnvoll ist. Was hilft also insgesamt, mir besser Entscheidungen zu treffen und warum ist es überhaupt wichtig, entscheiden zu müssen? Jeden Tag treffen wir also ja, ca. 20.000 Entscheidungen. Für mich erstmal im Kopf eine gigantisch große Zahl. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so viel entscheide. Und manche Entscheidungen treffen wir mit unserem Kopf, manche mit unserem Herzen und manche eben mit unserem Bauch. Je nachdem können sie eben dann, wenn wir beim Kopf bleiben, sachlich und rational sein, eher langsamer. Oder wenn wir zum Herz gehen, empathisch, vielleicht aber auch manchmal irrational sein. Oder eben aus dem Bauch, aus der Hüfte geschossen, sehr spontan, vielleicht auch manchmal unüberlegt, aber eben sehr, sehr schnell. Keine Entscheidung zu treffen ist dabei eigentlich auch eine Entscheidung, weil ich ja eben nichts tue, aber es trotzdem eine Wirkung haben kann. Es kann trotzdem eine Wirkung erzeugen und es kann trotzdem als eine Entscheidung interpretiert werden. Je nach Situation ist es nützlich zu schauen, womit entscheide ich denn hier überhaupt, beziehungsweise diese unterschiedlichen Möglichkeiten der Entscheidung auch zu nutzen. So ist es vielleicht gar nicht schlecht, vor dem Kauf einer Immobilie sachlich und rational genau zu überlegen, was kostet das, abzuwägen, zu vergleichen und sich dafür vielleicht auch Zeit zu lassen, also eher mit dem Kopf zu entscheiden. Gerade Entscheidungen mit hohen Risiken, erhöhter Komplexität oder gar ja, größeren Auswirkungen kann eben so eine sachlich-rationale Herangehensweise sehr dienlich sein und kann sehr sinnvoll sein. Herzentscheidungen sind Entscheidungen, die für emotionales Wohlbefinden sorgen. Zum Beispiel merken wir, wenn der Kollege schlecht drauf ist und dann biete ich ihm vielleicht Unterstützung an in Form von Mitgefühl oder Trost. Ja, und gerade wenn es um Zuwendung geht, kann das Herz sehr hilfreich sein. Der Bauch, der ist schnell und manchmal sind Bauchentscheidungen vielleicht auch gut, aber wenn das Risiko sehr hoch ist, sollten wir wahrscheinlich keine Bauchentscheidung treffen. Gerade in Notsituationen ist der Bauch, glaube ich, ein guter Entscheider, wenn ich schnell handeln muss, wenn, weiß ich nicht, ich werde auf der Straße überfallen. Da ist wahrscheinlich meine Bauchentscheidung gerade ganz gut, wie ich reagiere. Da wird mein Kopf wäre wahrscheinlich viel zu langsam, um dort irgendwas zu entscheiden. Ja, manche Entscheidungen sind automatisiert und ich denke nicht mehr bewusst darüber nach, wie ich zum Beispiel morgens die Bettdecke zurückwerfe beim Aufstehen. Meine Atmung funktioniert automatisch, ohne dass ich mich darauf konzentriere. Das Andrücken der Kaffeemaschine ist bei mir morgens schon automatisch. Meine Morgenrituale sind automatisiert, da denke ich nicht viel drüber nach, wie ich meinen Kaffee am liebsten trinke. Oder auch, ob ich blinzel. Das sind Entscheidungen, die ich wahrscheinlich gar nicht mehr bewusst treffe oder ganz selten bewusst treffe. keine, ja, keine große Sache, wenn da nicht immer noch auch diese blöden Entscheidungen wären. Ja, wie, ja, möchte ich meinen Job wechseln? Bin ich glücklich oder nicht? Also wirklich so Entscheidungen, die uns schwerfallen, die uns länger beschäftigen, die nicht nur ums Blinzeln gehen. Vielleicht auch, ja, Entscheidungen, die größere oder weitreichendere Konsequenzen nach sich ziehen oder bei denen wir noch gar nicht wissen, wie wir damit umgehen können, vielleicht aber auch wollen. Diese Entscheidungen sind ja meist viel kniffliger für uns und für mich persönlich trifft das auch genauso zu. Beziehung, Job, Familie, das sind meistens Bereiche, in denen mir Entscheidungen ja auch mal sehr schwer fallen können und nicht bei allen Entscheidungen, ja, aber bei eben denen, die starke Veränderungen mit sich ziehen. Vielleicht sind es aber manchmal auch Entscheidungen generell, die uns schwer fallen. Manche tun sich vielleicht sogar schon schwer damit, sich beim Amazon-Kauf oder in der Buchhandlung oder morgens beim Bäcker oder beim Fleischer zu entscheiden. Ja, vielleicht entscheiden wir bestimmte Dinge auch immer gleich und haben sie bisher noch nie hinterfragt, weil das für uns so vorgegeben und ganz klar ist. Irgendwie auch schon dann wieder so ein bisschen in diese Richtung unterbewusst. Und je nach Typ und Kontext fallen uns Entscheidungen ja insgesamt leichter und manchmal eben schwerer. Von bis, das ist also eher eine Spannweite. Man kann nicht sagen, es fällt mir, ich bin immer risikofreudig bei Entscheidungen. Es kann sich eben auch je nach Kontext unterscheiden. Ja, und je nachdem, wie die Auswirkungen sind und auch welche Handlungsmöglichkeiten ich habe, fällt es uns mal leichter und mal schwerer. Ich selbst erwische mich dann auch oft dabei, dass es mir besonders schwer fällt, wenn ich schon eine ganz klare Vorstellung von dem habe, wie es sein könnte. Also, dass ich dann gar nicht die anderen Lösungsmöglichkeiten sehe. Nichtsdestotrotz oder auch vielleicht wegen all dieser Schwierigkeiten können wir uns immer mal wieder mit diesem Thema Entscheidungen auch persönlich beschäftigen. Denn wenn wir keine treffen, hört es ja meist nicht auf zu rattern und selten kommt ohne eine Entscheidung ja auch genau das raus, was wir uns wünschen, beziehungsweise nehmen wir dann ja gar nicht den Einfluss wahr, den wir auch auf unsere Entscheidung eben nehmen können. Also was könnte jetzt vielleicht dabei helfen, Entscheidungen besser treffen zu können? Mir persönlich helfen dabei ja des Öfteren Reflexionsfragen. Also zum Beispiel frage ich mich dann, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich diese Entscheidung treffe? Also dass ich mir wirklich mal das schlimmste Horrorszenario ausmale und mir überlege, ist das wirklich realistisch, dass das so eintritt? Eine weitere Fragemöglichkeit ist auch, ja, ob diese Entscheidung überhaupt so schwerwiegend ist, dass ja vielleicht Menschenleben dranhängen. Könnte da jemand umkommen oder nimmt irgendein anderer Mensch Schaden? Mit dieser Frage kann ich sehr gut ja mal so eine Art Realitätscheck machen und schauen, ob ich nicht unter Umständen mehr Zeit mit der Entscheidung und des darüber Nachdenkens verbringe, als ja der Entscheidung vielleicht zustehen würde. Das ist für mich immer so eine schöne Frage, um wirklich dann nochmal sich die Realität anzugucken und nach dem Wert der Entscheidung. Eine weitere Frage, die sich daran anschließen kann, ist auch, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich keine Entscheidung treffe? Also wenn ich mir selbst vor Augen halte, dass vielleicht gar nichts passiert, auch wenn ich nicht entscheide, na dann bitte, dann kann ich aufhören, mir mein Hirn darüber zu zermartern. Oder ja, vielleicht stelle ich auch fest, Mist, wenn ich keine Entscheidung treffe, dann wird es vielleicht viel, viel schlimmer. Ich sollte mich jetzt auf jeden Fall entscheiden. Und ja, vielleicht bringt es dann nochmal so den Schwung da rein, um auch wirklich eine Entscheidung treffen zu können. Wenn mich diese Reflexionsfragen dann nicht weiterbringen, befinden wir uns ja meist in einer Art Dilemma. Dilemma, weil wir zwei Alternativen haben, für die wir uns aber irgendwie nicht so ganz eindeutig entscheiden können. Hier kann es hilfreich sein, vielleicht aus diesem Dilemma ein Tetralemma zu machen. Also aus dem Dilemma mit zwei Möglichkeiten, die aus dem Griechischen für zwei, versuchen wir so ein Tetralemma mit vier Möglichkeiten zu machen. Also Tetra aus dem Griechischen für vier. Und am Anfang kann das wirklich schwer fallen, ja, auf diese zusätzlichen Lösungen überhaupt zu kommen. Aber mit ein bisschen Übung kann man leicht viel schneller dabei werden. Bei der Erweiterung fallen auf einmal Möglichkeiten in den Blick, die vielleicht so vorher noch gar nicht denkbar waren. Und es entstehen dabei oft auch schöne Mischformen aus der Ausgangssituation des Dilemmas. Mir macht es zu Beginn wenn ich dann immer noch ziemlich fixiert auf die beiden einzigen Möglichkeiten bin, auch Spaß, mir einfach ganz unmögliche Lösungen auszudenken. Also wirklich rumzuspinnen und vielleicht Lösungen aufzuzeigen, die gar nicht möglich sind. Aber damit bringe ich so ein bisschen mein Gehirn in Schwung für das kreative Denken, um überhaupt erstmal ja in diesen Lösungsraum denken zu können. Ja, und auch wenn wir nun schon Reflexionsfragen und die Erweiterung des Lösungsraums kennenlernen konnten, quält uns dann vielleicht immer noch die Frage, na, ist denn das jetzt richtig, was ich denn da entscheide? Und da ich mir persönlich auch gerne mal etwas aufschreibe, wenn ich Entscheidungen treffen möchte, finde ich so eine erweiterte Pro- und Kontraliste ganz hilfreich. Also nicht die Standard-Pro- und Kontraliste, die die meisten so kennen, sondern ich ergänze die Standardliste mit meinen eigenen Werten und ordne die den Pro- und Kontras zu. Ich bekomme so ja so eine Art Gewichtung meiner Pros und Kontras und kann viel leichter erkennen, welche Entscheidung dann überhaupt meinen Werten entspricht. Also wo, bei welchem Punkt habe ich vielleicht eine richtig hohe Anzahl bei meinen Werten? Ja, da liegt es eben nahe, dass das die richtige Entscheidung für mich sein könnte. Auch könnt ihr dabei gleich mal schauen, wie umfangreich eure Pro- und Kontraliste denn überhaupt ist. Hat sie den Umfang einer Doktorarbeit? Ist das überhaupt für diese Entscheidung notwendig, so viel sich aufzuschreiben? Die Erweiterung bietet sich zwar per se für jede Entscheidung an, aber für die Wahl des Urlaubsortes oder ob ich jetzt gleich ein Wasser trinke oder nicht, könnte eben so eine Liste auch too much sein. Und da sollte man sich immer mal überlegen, wie voll ist denn dort auch die Liste, die ich so aufgeschrieben habe. Auch wenn wir eine weitere schöne Möglichkeit, eine Entscheidung besser treffen zu können, ist außerdem der Einbau einer zeitlichen Komponente. Welche Auswirkungen hat die Entscheidung in 10 Minuten? Welche in 10 Monaten und welche vielleicht in 10 Jahren. Mir gibt es da manchmal nochmal einen ganz anderen Blick auf die Entscheidung, da ich merke, okay, so viel Auswirkungen hat es ja gar nicht, auch wenn ich das jetzt entscheide. Also gut, ob ich das jetzt bei Amazon bestelle oder nicht, zur Not 30 €, denke ich da in 10 Monaten noch drüber nach? Nein, in 10 Jahren auch nicht. Also das ist wohl keine schwerwiegende Entscheidung, die ich einfach auch mal treffen kann. Und ja, am Ende denke ich dann auch manchmal, dass ich mich vielleicht an der Stelle gar nicht so wichtig nehmen muss, wenn das ja solche Entscheidungen wie kaufe ich mir jetzt das oder das sind. Ja, entweder wird es geil oder es wird eine Erfahrung, Energie rein und los. Und ja, ist so ein bisschen wie hier mit dem Podcast für mich. Vielleicht sich nicht zu viele Gedanken zu machen und sich da drin zu verlieren. Weil wir bereuen am Ende ja meist nicht die Dinge, die wir getan haben, sondern die Dinge, die wir nicht getan haben. Zumindest habe ich das mal gelesen, dass dies Menschen öfters sagen würden, die eben am Ende ihres Lebens stehen. Und ja, ich glaube, an der Stelle kann man ganz gut zurückblicken, was war denn überhaupt wichtig für mich und was nicht. Wer sich noch ausführlicher mit Entscheidungen beschäftigen möchte, dem sei auch das Buch von Daniel Kahnemann empfohlen, Schnelles Denken, Langsames Denken. Für mich ein ganz wunderbares Buch, um eben noch tiefer in dieses Thema einzutauchen. Ich verlinke euch das wieder in den Shownotes. Die Erwartungen an Entscheidungen in Organisationen kann ebenfalls wie die persönlichen ganz unterschiedlich sein. So können Entscheidungen als schnell oder langsam, viel oder wenig, gut oder schlecht, umsetzbar ja oder nein oder auch in den Konsequenzen sehr unterschiedlich sein. Manche meinen vielleicht auch, dass Entscheidungen ganz unabhängig von Gefühlen getroffen werden, zum Wohle der Organisation, der Teams oder der Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Wenn wir aus der New Work-Brille auf das Thema Entscheidung schauen, ist dies ja zum Beispiel ein wichtiger Teil der Selbstverantwortung. Um Verantwortung übernehmen zu können, muss ich wahrscheinlich auch Entscheidungen treffen. Wenn ich eine Entscheidung treffen möchte, habe ich ja meistens mindestens eine alternative Handlungsmöglichkeit. In Bezug auf Entscheidungen können außerdem ganz unterschiedliche Kulturen in Unternehmen herrschen. Eine Kultur der Willkür kann so zum Beispiel ja eher allein Entscheidungen unterstützen, Entscheidungen, die eine Person alleine trifft, das nicht transparent macht, nicht nachvollziehbar und es muss eben hingenommen werden, wie entschieden wird. Eine Kultur des Bewahrens möchte, dass Entscheidungen hierarchisch getroffen werden. Top-down, ohne Beteiligung, Verantwortung wird dabei meist wegdelegiert, da diese den meisten Mitgliedern eben gar nicht sicher genug erscheinen. eine Kultur der Experten in Bezug auf Entscheidungen gibt eine klare Fokussierung auf die Sachlichkeit vor. Expertenentscheidungen lassen dabei andere Meinungen zu, allerdings nur, wenn sie eben fachlich fundiert sind. Eine Kultur der wachsenden Entscheidungen bezieht alle in der Entscheidungsfindung mit ein und lässt am Ende die Mehrheit entscheiden. Durch den offenen Austausch können hier mehrere Perspektiven berücksichtigt werden und man ja, kann bei Entscheidungen eben ein ja, mehr Köpfe mitnutzen. Eine Kultur der experimentierenden Entscheidungen versucht, einen Konsens bei Entscheidungen herbeizuführen. Hierbei werden viele Perspektiven auf sachlicher, aber auch emotionaler Ebene wahrgenommen. Die Lösung soll, so gut es geht, allen gerecht werden. Eine transformierende Entscheidungskultur versucht, Entscheidungen mit systemischen Konsensieren zu treffen. Und ich muss wirklich sagen, das Wort konsensierend fällt mir schwer. Dabei wird ebenfalls jede mögliche Perspektive mit berücksichtigt. Am Ende wird aber das gewählt, gegen das die wenigsten Einwände haben. Dabei werden die Lösungen, die am wenigsten Widerstand hervorrufen, gewählt und anhand eines Austausches und Bewertungsschemas durchleuchtet. Jeder, der sich dafür noch weiter interessiert, der kann sich dazu auch nochmal informieren, systemisches Konsensieren eingeben, findet man super viel Literatur zu. Je nach Kultur ist es eben ratsam, auch die Entscheidungen entsprechend ja, dieser zu treffen, beziehungsweise sich genau zu überlegen, ob ich zum Beispiel die Entscheidungen oder Organisationen anders treffen möchte und was es eben alles bedarf, um die Grundlage zu schaffen, auch um ja, so Entscheidungen überhaupt treffen zu können. So spielen in einer experimentierenden Kultur vor allem auch Gefühle eine Rolle, die vielleicht in einer vorherigen Kultur noch gar nicht möglich waren. Also dort zählen sie noch gar nicht. Und wenn ich dann versuche, so die Entscheidungen zu treffen, wird es vielleicht für den Rest im Unternehmen schwierig. Ja, gerade in Organisationen kann ja der Wunsch nach guten Entscheidungen sehr groß sein. Die Mitarbeiter wünschen dies, die Führungskräfte, aber auch Kunden und sonstige Beteiligte. Es wird ja auch eben ein gemeinsames Ziel verfolgt. Nach welchen Kriterien könnte eine Bewertung nach guten oder schlechten Entscheidungen denn überhaupt so getroffen werden? Je nach Art der Entscheidung könnte so zuerst einmal eine angemessene Sachverhaltsklärung vorgenommen werden. Also entscheide ich, ob ich eine Mail so oder so formuliere oder ob es um eine Fortbildung geht, die ich genehmigen soll, eine Dienstreise, die beantragt wird, eine Preisänderung genehmigt wird. Ja, alles ganz unterschiedliche Sachverhalte und die müssen eben erst geklärt werden. Das ist die Voraussetzung. Und ja, je nach Kontext kann das umfangreich ausfallen, aber auch sehr kurz ausfallen. Kurz gesagt, ich muss eben wissen, worum es geht und was es eben zu entscheiden gibt. Nachdem ich weiß, worum es geht, sollten wir möglichst viele Perspektiven bei der Bewertung des Sachverhalts berücksichtigen. Wie sehe ich das und wie könnten das vielleicht auch andere sehen? Wenn ich eine Bewertung vorgenommen habe, kann es auch hilfreich sein, hier nochmal die Frage zu stellen, was denn wäre, wenn ich im Unrecht wäre. Also die eigene Bewertung oder die eigene Entscheidung damit nochmal zu hinterfragen und ja, auf diese Art und Weise zu versuchen, keine Konsequenz oder keine blinden Flecken irgendwie zu haben, die ich vielleicht nicht beachtet habe. Ja, und anschließend an diesen Überlegungen der Auswirkungen oder der Konsequenzen, wenn ich das nun entscheide, welche Erwartungen habe ich denn dazu und gibt es Konsequenzen, die ich vielleicht gerade noch unberücksichtigt lasse? Auch spielt der Zeitpunkt der Entscheidung eine große Rolle. Hatte ich gerade Streit mit einem Kollegen? Habe ich schlechte Laune wegen des Kundentermins, einer Absage oder? Wichtige Entscheidungen würde ich dann vielleicht in dem Moment gerade nicht treffen. Das würde ich besser vertagen. Ich glaube, das kann man auch im Unternehmen ganz gut sagen. Es waren heute schon die und die Themen auf der Agenda. Ich fühle mich nicht mehr in der Lage, heute noch diese schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Ich muss dann noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und ein weiteres Kriterium für Entscheidungen kann auch sein, die passende Kommunikation. Ist sie nachvollziehbar und begründbar oder verstehe ich vielleicht selbst gar nicht, warum ich das so entschieden habe oder auch entscheiden würde? Würde ich mich selbst damit überzeugen, wenn ich das selbst höre? Alles mögliche Fragen, die ja zu einer Verbesserung von Entscheidungen führen können. Also Und an letzter Stelle, aber damit nicht unwichtiger, als die anderen Entscheidungskriterien, die ich gerade schon genannt habe, kommt auch noch das Thema Durchsetzbarkeit und Akzeptanz hinzu. Entscheide ich das nur für mich, ja, dann hat es wahrscheinlich kaum Auswirkungen auf andere. Dann ist die Akzeptanz wahrscheinlich für mich ziemlich einfach. Hat meine Entscheidung Konsequenzen für andere oder vielleicht sind sogar andere davon abhängig, dass ich anderen mithelfe oder die, dass andere vielleicht sogar mir helfen und dass es für mich wichtig ist, dass die Entscheidung akzeptiert wird, kann ich natürlich versuchen, mich einfach durchzusetzen. Aber meistens ja, stoße ich damit vielleicht auch auf Widerstände. Also sollte ich doch schauen, dass ich dies eng mit Kommunikation verknüpfe und schaue, offen und transparent meine Gründe darzulegen. Weil neue Perspektiven können ja gerade Entscheidungsprozessen auch neue Ideen, neue Möglichkeiten bringen, die ich vielleicht persönlich vorher gar nicht gesehen habe. Und ich fördere eben damit, dass die Entscheidung auch akzeptiert wird, dass mir andere Leute vielleicht auch dabei helfen, sie durchzusetzen, umzusetzen. Und ich stehe nicht mehr alleine da, sondern ich habe Unterstützer für diese Entscheidung. Bei der Untersuchung der eigenen Entscheidungskultur und der Passung zur Organisation können auch erneut Liberating Structures hilfreich sein. In einer Veranstaltung haben wir so zum Beispiel mal, oder beziehungsweise habe ich so zum Beispiel mal das Impromptu Networking dafür genutzt. Eine Struktur, die immer wieder in wechselnden Paarkonstellationen ein bestimmtes Problem in kurzer Zeit bearbeiten lässt. Dabei werden alle beteiligt und die Aufmerksamkeit in zeitlich begrenzten Runden so erhöht. Auch Kollegen, die sich nicht so gerne vor allen Beteiligten äußern, können so sehr viel Freude an dem Austausch finden. Ja, und auf diese Art und Weise konnte ich dann erleben, wie auf einmal die notwendigen Voraussetzungen für Entscheidungen herausgearbeitet wurden und aber zusätzlich dazu auch klar wurde, dass es noch andere Stellschrauben gab, dass zum Beispiel Rollen noch gar nicht geklärt waren. Und es ist natürlich schwierig, gute Entscheidungen zu treffen, wenn gar nicht klar ist, wer entscheidet denn hier was. Eine weitere Einordnung der Ergebnisse haben wir dann am Aqual-Modell vorgenommen. Und das kann da auch ganz hilfreich zu sein, um zu schauen, an welchen Stellschrauben müssen wir denn vielleicht noch drehen. Müssen wir an individuellen oder müssen wir an kollektiven drehen, an sichtbaren oder eher unsichtbaren? Und ja, wird es der Kultur zugeordnet? Das sind alles Möglichkeiten, die man in diesem Modell ja ganz schön einordnen kann. Wer das Modell nicht kennt, ich beschreibe das nochmal ganz kurz. Das Aqual-Modell ist gerade in der Organisationsberatung und Entwicklung sehr beliebt, um die Dimension der Entwicklung aufzuzeigen. Man muss sich so ein Würfel vorstellen, der unterteilt ist in vier Felder. Oben links ist mein Verhalten, welches individuell ist und nach außen sichtbar. Darunter, also unten links, ist meine Persönlichkeit, die ebenfalls individuell ist, aber gar nicht immer nach außen sichtbar. Oben rechts sind die Strukturen und Prozesse. Die sind kollektiv und die sind auch nach außen sichtbar. Da können wir drüber sprechen. Und unten rechts ist dann die Kultur verankert, die ebenfalls kollektiv ist, aber eben nicht wirklich sichtbar. Und wenn wir über Entscheidungen sprechen und der Wunsch da ist, dass auch MitarbeiterInnen mehr Entscheidungsspielräume erhalten, kann es sinnvoll sein, auch über das Thema Verantwortung, welches wir schon in Folge 7 hatten, zu sprechen. Kennen MitarbeiterInnen ihre eigenen Antreiber und Erlauber, um auch die Verantwortung für Entscheidungen übernehmen zu können? Das Thema Antreiber und Erlauber geht dabei etwas in Richtung Glaubenssätze, die wir in Folge 6 schon mal aufgegriffen haben. Also ist ein Antreiber zum Beispiel, mach es allen recht, können Entscheidungen total schwer werden. Da wir es dann ja allen recht machen möchten und wir müssen aber auch eine Entscheidung treffen. Also kommen wir vielleicht wieder in so eine Art Dilemma. Also schaut auch gerne da nochmal genauer hin, wenn ihr euch mit dem Thema Entscheidungen auch in Organisationen beschäftigt, nutzt Liberating Structures dazu, schaut die Ergebnisse vielleicht nachher ans Aqual-Modell einzuordnen, um zu schauen, wo müssen wir denn jetzt arbeiten? Sind es vielleicht nochmal persönlichkeitsfördernde Coachings oder ist es etwas, was wir vielleicht noch für die Kultur tun können oder sind es vielleicht Dinge, die wir in den Strukturen und Prozessen verändern müssen? Ein weiteres Thema, was auch immer wieder in Entscheidungen mit reinspielt und was sicherlich auch für Organisationen sehr interessant sein kann, ist das Thema kognitive Verzerrung oder auch Bias. ein Thema, das ja gerade, wenn man Entscheidungen beleuchtet, ja auch wichtig ist. In der Psychologie wird dieses Phänomen vielfach untersucht, ja, und manchmal auch dann als eine Art Systemfehler beschrieben. So kann zum Beispiel der Blindspot-Bias dazu beitragen, dass wir glauben, wir wären überhaupt gar nicht rassistisch, wir wären total offen allen gegenüber oder ich behandle Frauen und Männer bei Einstellung total gleich, ich bin total für die Gleichberechtigung. Und diese Verzerrung lässt uns eben glauben, wir hätten keine unbewussten Züge, in denen wir vielleicht immer noch uns rassistisch verhalten oder ja nicht alle Menschen gleichberechtigen. Und wer sich dafür vielleicht nochmal mehr interessiert, auch da gibt es von Harvard University ganz tolle Tests zu, der Harvard IAT-Test. Ich kriege das gerade nicht richtig ausgesprochen. Und da kann man für sich selbst mal überprüfen, also auch wenn man zum Beispiel der Meinung ist, also ich habe damit überhaupt gar kein Thema, ob man vielleicht doch unbewusst Züge hat, in denen man immer noch ja vielleicht rassistisch, ungleichgerecht, nicht alle gleich behandelnd entscheidet. Und ja, da gibt es eben ganz unterschiedliche kognitive Verzerrungen, die auf uns zutreffen können. Und wie gesagt, die Harvard University hat da ganz unterschiedliche Tests, Testmöglichkeiten, um solche unbewussten ja, Entscheidungen bzw. kognitiven Verzerrungen dort nochmal näher für sich auch unter die Lupe zu nehmen, aber vielleicht auch für die Organisation unter die Lupe zu nehmen. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich bin Personaler in einem Unternehmen und eines unserer Ziele ist auch Diversität zu fördern oder andere Förderprogramme aufzubauen, die ja vielleicht die Belegschaft etwas verändern, dann ist es vielleicht sinnvoll, auch mal sich diese Tests anzuschauen und selbst zu machen und zu überprüfen, wie sieht denn das bei mir aus? Weil dann weiß ich ja vielleicht, okay, da habe ich noch unbewusst immer eine Tendenz zu und ja, kann in meinen Vorstellungsgesprächen, in Bewerbungsverfahren nochmal einen anderen Fokus darauf legen. Ich selbst fände es auch total interessant von euch zu hören, ob ihr das Thema Bias vielleicht auch schon mal bei euch überprüft habt und ja, wie andere Organisationen das vielleicht bei sich integriert haben und wenn es integriert wurde, vielleicht auch weshalb. Abschließend lässt sich also sagen, dass Entscheidungen treffen nicht wirklich immer leicht ist, aber eben zum Leben dazugehört. Und persönlich in Organisationen, aber auch gesellschaftlich, wenn ich an das Thema Demokratie denke, müssen wir einfach mitentscheiden können und es ist wichtig, dass wir Entscheidungen auch treffen. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Trefft die richtigen Entscheidungen, trefft für euch gute Entscheidungen und ich freue mich auf jede Bewertung und auf euer Feedback zu meinen Folgen.